Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Ein von der Hamas zerstörtes Kibbutz soll mit deutschem Geld wieder aufgebaut werden. Wir haben es besucht und wollen genauer wissen, welche Rolle das dortige Kulturzentrum spielen kann. Zwar weit entfernt und nicht direkt betroffen, aber dennoch, der deutsche Kulturbetrieb reagiert heftig auf den Nahostkrieg. Schon seit vielen Wochen, darüber haben wir schon berichtet ausführlich, zum Beispiel durch Absagen von Veranstaltungen und Preisen und in diesem Fall, einem neuesten Fall, auch einer prominenten Ausstellung. Der Vorwurf an die jüdische Künstlerin, eine israelfeindliche Haltung. Wir fragen nach. Dann wollen wir wissen, wie es dazu kam, dass zwei europäische Regierungschefs ihr Treffen wegen kostbarer Marmorplatten absagen und wie die SPD im Bundestag sich ihre zukünftige Kulturpolitik vorstellt. Ach, und einen besonderen Tipp für wirklich, wirklich gute Weihnachtsgeschenke haben wir auch noch in dieser Sendung. Von den 1200 Toten am 7. Oktober kam jeder Zehnte aus diesem Kibbutz. Einige der immer noch festgehaltenen Geiseln stammen auch von dort, der Kibbutz Be'eri in der Nähe des Gazastreifens. Die Hamas-Terroristen mordeten und brandschatzten sich durch diesen Ort. Jetzt war der Bundespräsident da und versprach 7 Millionen Euro deutsche Wiederaufbauhilfe. Und das heißt auch, dass das kulturelle Leben in diesem Kibbutz wieder auferstehen könnte. Und das war sehr vielfältig. Panayotis Gavrilis begleitet den Bundespräsidenten. Was haben Sie im Kibbutz Be'eri gesehen?
Ja, ich habe die Spuren des Terrors gesehen, also ausgebrannte Häuser, Schutt auf dem Boden, Einschusslöcher, Rußspuren an den Wänden. Und auch 7 Wochen nach dem Terrorangriff auf den Kibbutz sind die Spuren der Verwüstung, muss man ja sagen, noch deutlich zu sehen. Der Leichengestank ist zum Glück, kann man sagen, weg, aber teilweise ist die Luft in den Häusern wirklich stickig, es riecht nach Verbranntem. Man muss wissen, bei dem Angriff der Hamas wurde der Kibbutz fast völlig zerstört. Vor dem Angriff lebten knapp 1000 Menschen in diesem Kibbutz Be'eri und über 130 Bewohnerinnen und Bewohner wurden am 7. Oktober getötet, über 50 in den Gazastreifen verschleppt. Einige wenige sind zuletzt freigekommen und ich habe mit einer Überlebenden gesprochen, Sophie Berson Mackay. Sie ist eine britisch-israelische Kuratorin und bildende Künstlerin. Sie leitet die Galerie in Be'eri. Diese Galerie wurde auch zerstört, komplett zerstört. Und Sophie hat den Anschlag mit ihren 3 Kindern auch nur knapp durch Glück überlebt. Ihre Kinder sind 12, 9 und 3 Jahre alt. Und diesen Tag hat sie so in Erinnerung.
It was a horrifying, terrifying, the most extreme ordeal someone can go through. And having to hold that situation for the 20 hours it took for the army to rescue us with my children was very bad and painful.
Ja, sie sagt, es sei ein entsetzlicher, schrecklicher Tag gewesen. Einer der extremsten Situationen, die man durchleben, durchmachen könne. 20 Stunden habe die Armee gebraucht, um sie zu retten mit ihren 3 Kindern. Das sei sehr schlimm und schmerzlich gewesen.
Die Galerie. Was war das eigentlich für eine Galerie?
Ja, die Galerie, man muss sagen, es ist wirklich nichts davon übrig geblieben, also eigentlich Schutt und Asche. Sie sagt, es sei ein Leuchtturm gewesen für die Region. Die Galerie in Be'eri existierte 37 Jahre mit über 400 Ausstellungen, hauptsächlich zeitgenössische israelische Kunst. Es wurde mit KünstlerInnen aus der Negev-Region, also aus der Negev-Wüste gearbeitet. Nicht nur jüdische Kunstschaffende haben ihre Kunst hier ausgestellt, sondern auch eben Beduine, Araber haben hier eben ihre Kunst gezeigt. Im Sommer gab es, ich habe es mir angeguckt, es gibt eine Homepage, da kann man ganz gut sehen, was es gab, weil man kann ja eben nicht mehr rein. Im Sommer gab es zum Beispiel eine Ausstellung von Hila Amram und Shahar Kornblit. Sie haben Materialien und Objektteile, alte und rostige, aus dem Kibbutz gesammelt. Sie selbst kamen von außerhalb und haben eben mit dem gearbeitet, was der Kibbutz ihnen anbot. Darunter ja, vollgekritzte Kindergartentische, ein Zustellbett, eine mit Insekten gefüllte Schublade. Und das alles haben sie eben genutzt für eigene Installationen. Daraus wurde dann zum Beispiel eine leuchtende Insektenschublade. Es wurden aber auch Malereien, Fotografien, Zeichnungen, eigentlich alles wurde ausgestellt und alles ist nun weg. Und für Sophie, ich muss sagen, Sophie, das in Israel duzt man sich, deswegen sage ich auch Sophie, es ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber für sie ist klar, das war auch kein Zufall, dieser Angriff, diese Galerie komplett zu zerstören.
Art is the place where the whole of humanity can come together. And we can also discuss difficult ideas and narratives. In a healthy way, we can resolve conflict through art. We can talk about points of view and different visions. So destroying that, it's an attack on humanity.
ja, Kunst sei der Ort, an dem die gesamte Menschheit zusammenkommen könne. Und wir können schwierige Ideen und Narrative auf eine gesunde Art und Weise diskutieren. Wir können Konflikte lösen durch Kunst, sagt sie. Wir können über Standpunkte und unterschiedliche Visionen sprechen. Und das zu zerstören, das sei ein Angriff auf die Menschheit. Also man hört hier ganz klar, dass dieser Angriff galt nicht nur den Menschen, sondern der ganzen Art und Weise und eben auch der Kunst.
Nun soll eben dieser Kibbutz Be'eri ja mit deutscher Hilfe, auch mit deutscher Finanzhilfe wieder aufgebaut werden. Wie genau? Was bedeutet das zum Beispiel auch für die Galerie?
Ja, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angekündigt, helfen zu wollen beim Wiederaufbau von Be'eri, das einst auch von deutschen Jüdinnen und Juden gegründet worden war. Man sieht hier einen konkreten Bezug. Auf Initiative Steinmeiers soll der Bundestag im nächsten Jahr 7 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Und konkret sollen das Kulturzentrum, da ist die Galerie angeschlossen, und ein Begegnungszentrum für Senioren wieder aufgebaut werden. Also es sind letztendlich zwei Gebäude, die dort, man kann es sagen, in dem Zentrum des Kibbutzes zerstört wurden. Da will der deutsche Staat eben helfen. Das wird begrüßt, man freut sich darüber. Aber mir ist zum Beispiel auch noch nicht ganz klar, wie gesichert tatsächlich die Finanzierung ist mit der Haushaltslage, die ja nicht ganz einfach aktuell ist. Aber ich denke, 7 Millionen Euro sollten wohl irgendwo noch zu finden sein. Alles andere wäre dann ein leeres Versprechen. Aber klar ist auch, bevor es überhaupt zu einem Wiederaufbau kommt, muss erstmal die Sicherheit gewährleistet werden. Also das ist eine Ankündigung, finanziell zu helfen. Wann das tatsächlich konkret kommen kann, ist noch völlig offen.
Auf jeden Fall wäre das natürlich eine durchaus sehr bewegende und auch schöne Geste, wenn es zu diesem Wiederaufbau auch mit deutscher Hilfe kommen könnte. Auf jeden Fall, die Galerie, Sie haben es gesagt, auch Kunst dort wurde zerstört. Vielleicht nochmal zurück zur Bedeutung auch dieser Galerie für das Kibbutz. Was bedeutet das für die Menschen vor Ort, dass dort eben Kunst und dass eben diese Galerie auch zerstört worden ist?
Ja, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dort bei dem Besuch des Bundespräsidenten, man muss sagen, die Menschen sind nach wie vor traumatisiert. Und letztendlich war dieser 7. Oktober ein tiefer Einschnitt in ihrem Leben, weil sie eben dachten, der israelische Staat, der kann uns schützen und der konnte es nicht. In diesem Kibbutz dauerte es Stunden, bis wirklich, also es gab Kämpfe zwischen israelischen Einheiten und Hamas-Terroristen. Und es reiht sich ein wenig ein in das Trauma, dass sie dachten, eben sie seien geschützt, aber sie wurden überrannt. Und ihr Lebensraum, ich habe es gesagt, ihre Art und Weise zu leben, auch der Raum der Kunst wurde letztendlich auf einen Schlag zerstört. Und das Traurige oder Absurde ist ja, dass Kibbuzimer ja eigentlich dafür bekannt sind, dass sie ein solidarisches Miteinander pflegen und sich für Frieden und Verständigung mit den Palästinensern stark machen oder gemacht haben. Und ausgerechnet hier kannte die Brutalität der Angreifer keine Grenze. Und wenn man sich den Ort genau anguckt, ist es auch erstaunlich und bemerkenswert, dass neben diesen zerstörten Gebäuden, wo ja die Galerie Teil dieser Gebäude war, da stehen noch die Gebäude. Und da kann man sich dann schon die Frage stellen, und die Kuratorin und Direktorin der Galerie Sophie sagte eben, das war kein Zufall, das war ein konkreter Angriff, das war ein Angriff auf die Kunst und auf uns alle.
Nun ist die Frage, inwieweit die Bewohnerinnen und Bewohner bereit sind, überhaupt zurückzukehren an diesen Ort des Traumas.
Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich habe mit Siva Jelin gesprochen. Sie ist selbst Künstlerin, im Kibbutz geboren, aufgewachsen. Sie hat das Massaker knapp überlebt. Und sie sagte mir, ich komme nur zurück, wenn es auch wirklich sicher ist. Und das ist die Hauptbedingung für die Menschen. Und Sophie Berson-Mackay, die Direktorin der Galerie, macht es auch davon abhängig, was das Beste für ihre drei Kinder ist. Das kann, glaube ich, jeder verstehen. Das sind drei traumatisierte Kinder, wo es eben total schwierig ist, ob die wirklich an den Ort des Schreckens zurück können. Und zur Zukunft der Galerie sagt zum Beispiel Sophie, bevor man überhaupt an einen Wiederaufbau nachdenkt, da muss man erstmal eine Übergangslösung finden müssen. Der Plan ist eben, für 2 bis 3 Jahre nach Tel Aviv zu ziehen. Von dort will man weitermachen. Und das werde teuer, sagt sie, viel teurer als im Kibbutz. Und dafür wolle man eben Spenden sammeln. Also die Finanzierung ist konkret für diese Galerie, zumindest für den Fortbestand dieser Galerie, aktuell noch gar nicht gesichert. Man plant aber auch Projekte mit Großbritannien. Aber es gibt einen wichtigen Punkt, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Geist dieses Kibbutz. Man will weitermachen, man will weiterleben und man will auch weiter Kunst machen. Das ist der zentrale Geist auch nach diesem fürchterlichen Anschlag.
Sagt Panayotis Gavrilis, der das zerstörte Kibbutz Be'eri besucht hat und nach dem Wiederaufbau gefragt hat und der Rolle der Kultur. Der Nahostkrieg spaltet auch die Kulturszene hierzulande. Eine Absage jagt die nächste. Viele Veranstalter sind verunsichert. Wir haben schon ausführlich darüber berichtet, in vielen Fällen auch große Ausstellungen wie zum Beispiel Documenta ist ja betroffen mit der Findungskommission, die komplett zurückgetreten ist. Die Liste ließe sich fortsetzen und sie wird auch länger mit einer geplanten Ausstellung der Künstlerin Candice Breitz, die in Berlin lebt und lehrt, Videokünstlerin, jüdische Videokünstlerin in Südafrika. Sie sollte eigentlich im Saarland-Museum in Saarbrücken ausstellen, eine Ausstellung mit ihren Werken geplant für nächstes Jahr, aber diese Ausstellung ist abgesagt. Von den Veranstaltern, von dem Museum heißt es, man sei nicht bereit, Künstlerinnen ein Podium zu bieten, die sich nicht klar gegen den Terror der Hamas positionieren. Sie selbst hat sich jetzt so dazu geäußert.
Have a look at my social media. You'll find me condemning Hamas over and over and over again.
Schauen Sie sich meine Social Media Aktivitäten an. Da können Sie sehen, wie ich die Hamas immer wieder verurteile. Jeder Jude verurteilt die Hamas. Das ist eine Terrororganisation. Mehr als 1000 Menschen hat die Hamas im Süden Israels getötet. Es ist wirklich grotesk, dass ausgerechnet Deutsche, die selbst oft Nazi-Hintergründe haben, finden, dass Juden öffentliche Statements abgeben sollten, in denen sie sich von der Hamas distanzieren. Wie auch immer, ich kann Ihnen versichern, dass ich bei vielen Gelegenheiten in Sprache und Schrift den absolut schrecklichen Terror verdammt habe, den die Hamas über die Menschen in Israel gebracht hat.
Soweit Candice Breitz, also deren Ausstellung aber schon abgesagt worden ist in Saarbrücken. Carsten Probst, unser Kunstkritiker, mit ihm wollen wir diesen Fall, aber auch andere besprechen. Da scheint sich ja wirklich was anzubahnen im Kunstbetrieb, was viele schon befürchtet haben, dass das wirklich um sich greift. Viele Absagen und sehr verschärfte Debatten. Schönen guten Abend erstmal.
Ja, hallo.
Welche Position hat denn Candice Breitz, die wirklich so fragwürdig sein könnten? Also was man so im Umfeld hört und wenn man Social Media konsultiert, dann ist das alles doch recht ambivalent. Man liest da schon von einer, sag ich mal, fundamentalen Israel-Kritik, aber einer regelrechten Hamas-Unterstützung oder auch nur annähernd dem Verständnis für diese Terrororganisation liest man nichts. Also was genau hat für ein Bild diese Candice Breitz vom Nahostkrieg?
Ja, vielleicht muss man auch nochmal sagen, dass dieser ganze Fall ja irgendwie ein bisschen nebulös ist, um es höflich auszudrücken. Es gibt ja eigentlich kaum Informationen zum genauen Grund für diese Ausstellungsabsage. Die kann vor allem nicht in dem Werk begründet liegen, das Candice Breitz dann zeigen sollte nächstes Jahr, denn dieses Werk dreht sich eigentlich um Prostitution in Südafrika, hat also mit der Israel-Thematik auch überhaupt nichts zu tun. Und die Äußerungen, auf die sich das Museum jetzt so ein bisschen nebulös bezieht, sind sicherlich interpretierbar. Da geht es wohl um ein Video oder um eine Veranstaltung, bei der eine Zeitung, die Taz, dann berichtet hat, Candice Breitz habe den Staat Israel mit der Apartheid in irgendeinen Sinnzusammenhang gebracht. Man muss zu Candice Breitz, mit der ich mich auch schon öfter unterhalten konnte, sicherlich sagen, dass man ihr auch nicht Unrecht tut, wenn man sie als kritische jüdische Künstlerin bezeichnet, die also insbesondere die Politik der Regierung Netanyahu kritisch sieht, die auch die Siedlungsprogrammatik dieser Regierung kritisch bewertet, die aber niemals sagen würde, dass die Existenz des Staates Israels jetzt in Frage steht oder dergleichen mehr. Von ihr hört man also keine irgendwie als antisemitisch gelabelten Äußerungen. Sie dann also quasi in diese Nähe antisemitischer Positionen zu rücken, das ist schon ein bisschen unbedarft. Und insofern muss man hier vielleicht ja eigentlich von einer Absage auf Verdacht ausgehen, wie man sie in den letzten Tagen häufiger gefunden hat. Also man kann auch sagen, hier wird eigentlich im vorgeblichen Bemühen um demokratische Werte quasi eine Person auf Verdacht eigentlich öffentlich stigmatisiert, ohne eigentlich auch vorher überhaupt die Kommunikation mit ihr zu suchen.
Weil Sie kurz auch Carsten Probst in einem Nebensatz gesagt haben, wie in anderen Fällen auch. Also ich meine, die Liste ist ja inzwischen relativ lang. All das, was da abgesagt wurde nach dem 7. Oktober. Auch heute wieder ein Beispiel, zwar nicht aus dem Kunstbetrieb, aus dem Literaturbetrieb, aber auch bemerkenswert. Die Stadt Bochum setzt eine Preisvergabe an die Autorin und Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua O'Toole aus, wegen möglicher BDS-Unterstützung. Ja, ganz zu schweigen von der Documenta, deren Findungskommission ja vor dem aktuellen Hintergrund komplett zurückgetreten ist. Wo steht da nun dieser Fall von Candice Breitz?
Ja, also ich habe den Eindruck, dass immer wieder so ziemlich viele Verdächtigungen relativ unreflektiert derzeit in die Arena der Auseinandersetzung geworfen werden, in der Hoffnung, dass denn doch irgendwie sich etwas da auch als wahr erweist oder sich jemand getroffen fühlt. Aber man kann vielleicht von bei solchen Fällen gerade, auch wie dem Fall von Candice Bryce, von einer Selbstzensur im Fall des Salat-Museums sprechen und die Gründe dafür in diesem auch wieder sehr nebulösen Fall ist vielleicht weniger eine konkrete Bedrohung, die verhindert werden muss. Die Gründe liegen vielmehr so in einer Unberechenbarkeit der Situation, darin, dass die Debatte mit ihrer ganzen historischen tiefen Dimension, mit ihrer Komplexität viele dazu bringt, am liebsten überhaupt nichts damit zu tun haben zu wollen, sich regelrecht wegducken. Und das war schon bei der Debatte um die antisemitischen Darstellungen auf der letzten Documenta ja ein bisschen zu beobachten. Auch da hat die Debatte relativ aggressive, starke Fronten hervorgerufen. Aber hier handelt es sich jetzt wirklich um eine solche politische Breitenentwicklung, dass sich öffentliche VeranstalterInnen fragen, ob sie hier nicht selbst zur Zielscheibe werden, womöglich ihre berufliche Stellung gefährden. Sie wollen auf Nummer sicher gehen und suchen einen Weg der größtmöglichen Absicherung. Das also ist macht es für mich auch so gespenstisch.
Ja, also die Kunstszene ist offenbar überfordert mit dieser Situation?
Offenkundig schon, weil sie, glaube ich, auch keine wirkliche Unterstützung hat, zumindest wenn ich jetzt von den öffentlichen Einrichtungen spreche, keine wirkliche Unterstützung hat von Seiten der Kulturpolitik. Die Kulturpolitik müsste eigentlich die öffentlichen Einrichtungen ermuntern, den Dialog nicht zu verweigern, sondern aktiv sogar einzufordern,
ihnen die Ambivalenzen auch vorzuleben,
den Platz zu geben, die Ambivalenzen auszuhalten und nicht aus Angst vor Interpretation sich wegzuducken. Aber wir müssen auch sehen, die Kulturpolitik hat sich in eine Sackgasse manövriert, nicht erst jetzt, sondern schon 2019 mit der BDS-Resolution des Bundestages, die jetzt ja eigentlich nur straffer gezogen wird.
Wir werden das jetzt nicht klären können in diesem Gespräch, aber sehen Sie einen möglichen Ausweg aus dieser schwierigen Situation für die Kunstszene?
Ja, Sie sagen, wir werden es nicht klären können. Ich kann es auch nur möglichst offen versuchen zu formulieren. Ich flüchte mich auch ungern in Zitate, Herr Balzer, aber in diesem Fall kommt mir doch eines immer wieder in den Sinn. Der Historiker Reinhard Korselig hat mal gesagt, die Machbarkeit von Geschichte erzeugt immer ihre Eigenmacht. Das heißt, für mich übersetzt, der Wunsch, Geschichte irgendwie umfassend zu kontrollieren, wird nicht gelingen, sondern erzeugt nur wieder weitere blinde Flecken jenseits dieses Meinungskorridors, der dann irgendwie noch zugelassen wird. Und übersetzt auf die jetzige Situation, man darf sich eben vor der Realität nicht wegducken, man muss die Auseinandersetzung annehmen, zulassen, dass in diesem Konflikt, den wir jetzt haben, mehrere Wahrheiten nebeneinander existieren, dann kann der Dialog auch gelingen oder zumindest versucht werden. Aber allein der Versuch zählt ja, denn nur das kann ja demokratische Werte schützen und nicht die Verhinderung des Dialogs.
Das sagt unser Kunstkritiker Carsten Probst also über den aktuellen Streit, nicht nur in der deutschen Kunstszene, über den Nahostkrieg. Ich danke Ihnen sehr.
Danke auch.
Und noch ein Streit. Diesmal um die Herkunft von Kulturgütern. Westliche Museen müssen sich ja nun schon seit langem damit auseinandersetzen, woher ihre Objekte kommen. In Großbritannien geht dieser Prozess aber, wie soll man sagen, besonders langsam voran. So scheint es jedenfalls. Das British Museum zum Beispiel in London. Seit mehr als 200 Jahren befinden sich dort Teile des Parthenon-Frieses von der Akropolis. Rechtmäßig gekauft, sagt das Museum. Gestohlen heißt es aus Athen, schon seit langer Zeit. Und nun auch ein politischer Eklat. Ein Treffen zwischen beiden Ministerpräsidenten fällt aus. Wegen dieser, Marmorplatten. Unsere London-Korrespondentin Christine Heuer berichtet.
Rishi Sunak lädt Kyriakos Mitsotakis aus, nur Stunden bevor die Premierminister von Großbritannien und Griechenland sich in Downing Street treffen wollten. Es ist ein diplomatischer Skandal und ein neuer Tiefpunkt im jahrzehntelangen Streit beider Staaten, wo die Parthenon-Skulpturen hingehören. Ins britische Museum, wo etwa die Hälfte von ihnen seit mehr als 200 Jahren ausgestellt ist, oder ins Akropolis-Museum in Athen, das die andere Hälfte des 2500 Jahre alten Marmorfrieses beherbergt. Sie gehören nach Athen, hat Mitsotakis am Wochenende in der BBC bekräftigt.
If I told you that you would cut the Mona Lisa in half, and you would have half of it at the Louvre and half of it at the British Museum.
Wenn ich sagen würde, schneiden wir die Mona Lisa in zwei Teile. Eine davon geht in den Louvre, die andere Hälfte ins Britische Museum. Glauben Sie, Ihre Zuschauer würden die Schönheit des Bildes noch wahrnehmen? Genau das ist mit den Parthenon-Skulpturen passiert. Deshalb werben wir für einen Deal, der im Kern eine Partnerschaft vorsieht zwischen Griechenland und dem Britischen Museum.
This is exactly what happened with the Parthenon sculptures. And that is why we keep lobbying for a deal that would essentially be a partnership between Greece.
In England werden die Skulpturen Elgin Marbles genannt, nach dem britischen Diplomaten Lord Elgin, der sie Anfang des 19. Jahrhunderts ins Vereinigte Königreich brachte und ans Britische Museum verkaufte. Alles legal, sagt die Regierung in London. Doch immer mehr Briten sehen das anders. Elgin schäumt, der frühere Europaminister Dennis McShane habe die Skulpturen vom Parthenon-Tempel gestohlen.
They're hacked off, they're sawed off and axed off.
Sie wurden abgehackt und abgesägt, als würde man ein Stück von Stonehenge abhauen. Ein entsetzlicher Tory-Aristokrat brachte sie nach England und verhökerte sie. Das findet mitten im britischen Imperialismus statt. Es ist Plünderung, es ist Raub.
So he flogs them. I mean, it's the middle of British imperialism. It's looting, it's plunder.
So etwas hört man in Downing Street nicht gern, genau wie den Mona Lisa-Vergleich von Mitsotakis in der BBC. Die griechische Regierung, so ein Sprecher Sunaks, habe ihr Versprechen gebrochen, das Thema nicht anzuschneiden. Ein von den Elgin Marbles dominiertes Treffen sei nicht produktiv. Kabinettsmitglied Mark Harper. Der Premierminister hat seinen Standpunkt klargemacht. Die Elgin Marbles sind Teil der ständigen Ausstellung im Britischen Museum. Das ist die juristische Lage und bei der sollte es bleiben.
British Museum's permanent collection. That's what the legal position is, and that's the position we think should stay in place.
Ein britisches Gesetz schreibt vor, dass Museen ihre Ausstellungsstücke nur unter ganz besonderen Umständen veräußern dürfen. Eine Leihgabe des Britischen Museums an Griechenland wäre aber rechtens. Das ist der Deal, von dem Mitsotakis spricht und an dem auch das Britische Museum interessiert ist, dem der frühere konservative Schatzkanzler George Osborne vorsitzt. Es muss ein Deal erreicht werden, der es erlaubt, die Geschichte der Skulpturen in Athen und in London zu erzählen. Ein Arrangement, die Skulpturen wenigstens für eine Weile nach Griechenland und dann zurückzubringen, hakt der Interviewer nach.
So that might mean you would move some of them to Greece at least for a while. And then they would come back to London. Is that the kind of thing?
That kind of arrangement. So you can see them in their splendor in Athens, and you can see them alongside the splendors of other civilizations in London.
Das Museum ist gesprächsbereit. Die griechische Regierung ist es auch. Doch die britische Regierung verweigert den Dialog. Politische Beobachter vermuten dahinter auch parteitaktische Gründe. Nächstes Jahr sind Wahlen. Die Tories versuchen, bei rechten Wählern zu punkten, denen es vielleicht gegen den Strich geht, Kostbarkeiten aus dem Britischen Museum nach Griechenland zurückzubringen.
Unsere Korrespondentin Christine Heuer über den eskalierenden Streit um die Elgin Marbles, der längst auf höchster Ebene ausgetragen wird.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Daniel Marschke.
Der Musiker Gil Oferim hat in seinem Prozess wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung ein Geständnis abgelegt. Vor dem Landgericht Leipzig erklärte er die Vorwürfe, er habe einen Hotelmitarbeiter zu Unrecht des Antisemitismus beschuldigt, treffen zu. Außerdem bat er den betroffenen Mitarbeiter um Entschuldigung. Das Verfahren ist vorläufig eingestellt worden. Der 41-Jährige muss eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro zahlen. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, reagierte empört. Oferim habe dem Kampf gegen Antisemitismus einen schweren Schaden zugefügt, sagte Schuster im Deutschlandfunk Kultur.
Mein Fazit und mein Gefühl ist wirklich blankes Entsetzen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass jemand aus Wut, und so war es ja wohl, plötzlich intuitiv so ein Video zu drehen und jemanden des Antisemitismus zu bezichtigen, der offensichtlich diesbezüglich überhaupt nichts gemacht hat. Das schadet allen denen, die redlich gegen Antisemitismus vorgehen, gegen Antisemitismus kämpfen.
Der Berliner Freundeskreis Yad Vashem verurteilt die Schändung von Stolpersteinen in Dresden und Gera. Die Organisation erklärte, man sei über diese Aktionen zutiefst schockiert. Es sei nicht hinnehmbar, dass die Erinnerung an die Holocaust-Opfer durch das Überschmieren von Mahnmalen ausgelöscht werden solle. Am Wochenende waren in Dresden und Gera insgesamt 5 Stolpersteine mit Lack übersprüht worden. Auch SS-Runen wurden laut Polizei gefunden. Die Weltausstellung 2030 findet in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad statt. Wie das für die Vergabe zuständige Büro in Paris mitteilte, stimmten 119 Mitgliedsländer für Riad, das somit in der ersten Abstimmungsrunde bereits die nötige Zweidrittelmehrheit erreichte. Die Ausrichtung der Expo 2030 ist ein weiterer Baustein in der Strategie des Kronprinzen bin Salman, der das Königreich als fortschrittliches Land präsentieren möchte. Mit seiner Vision 2030 verfolgt er das Ziel, das bisher vom Erdöl abhängige Saudi-Arabien wirtschaftlich breiter aufzustellen und kulturell zu öffnen. Authentisch ist das Wort, das in den USA am häufigsten in diesem Jahr im Wörterbuch nachgeschlagen wird. Gründe dafür seien die vielfältigen Debatten über künstliche Intelligenz, Identität, Prominente und soziale Medien. Das teilte der für seine Nachschlagewerke bekannte US-Verlag Merriam-Webster mit. In den Medien besonders präsente Persönlichkeiten, wie zum Beispiel die Sängerin Taylor Swift, hätten in diesem Jahr die Notwendigkeit betont, authentisch zu sein. Auch der Unternehmer Elon Musk hatte dazu aufgerufen, sich in Online-Netzwerken wie etwa seinem Kurznachrichtendienst X authentisch auszudrücken.
Daniel Marschke mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Der Kanzler hatte heute sehr unterschiedliche Termine. Morgens Stress im Bundestag bei der Regierungserklärung, mitten in der Haushaltskrise. Aber dafür dann abends, wie steht es hier, ein lockerer Austausch bei Jazzmusik sowie Snacks und Getränken. So hatte seine Fraktion eingeladen zu einem kulturpolitischen Dialog und abends dann rumstehen mit dem Kanzler. Aber davor stand noch etwas Arbeit. Es ging um die Kulturpolitik und wie die SPD sie versteht. In verschiedenen Bereichen gab es mehrere Debatten. Soziale Lage in der Kultur, Erinnerungskultur, Industriekultur, Film, sozial-ökologische Transformation, Kultur für alle. So waren einige Dialoge überschrieben, alle besetzt mit entscheidenden Personen aus der Fraktion wie Helge Lind oder dem Chef Rolf Mützenich und für uns beobachtet von Claudia van Laak, die jetzt im Studio ist. Schönen guten Abend.
Hallo.
Wie war denn die Stimmung beim Kanzler heute Abend?
Also er hat sich ja dann nach dem offiziellen Teil so unter das Publikum gemischt. Das konnte natürlich nicht sehr locker sein bei diesen vielen Sicherheitsleuten, die da immer um ihn herumstehen. Ich habe ihn da ein bisschen beobachtet. Er hat nichts getrunken, er hatte noch nicht mal ein Glas Wasser in der Hand. Er hat zugehört und gelächelt und kaum geredet. Also, aber ich glaube, das war auch das Ziel. Also es sollte nicht so sein, dass Scholz den Künstlerinnen und Künstlern da jetzt erzählt, wo es lang geht, sondern er wollte zuhören. Das war auch so die Idee der SPD-Fraktion.
Es war ja offenbar auch ein Dialog mit der Kulturszene, aber eben sagen fest eingebettet in die SPD-Fraktion. Nun hat er heute früh eben diese Rede zur Haushaltspolitik gehalten. Viele haben diese Rede kritisiert, weil die eben noch nicht konkret genug war, wie denn nun eigentlich das Haushaltsloch gestopft werden soll nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Wie ist das heute dort debattiert worden, diese Rede? Und also erst am Mittwoch, jetzt wird es ja dann den Koalitionsausschuss geben, wo es vielleicht Konkreteres gibt. Wie ist es debattiert worden?
Naja, es gab ja schon erste Hinweise in seiner Rede. Er hat ja da von einer neuen Realität gesprochen, die es schwieriger macht, wichtige und weithin geteilte Ziele für unser Land zu erreichen, wenn ich da mal zitieren darf. Und wenn man solche Sätze hört als Kulturpolitikerin, als Kulturpolitiker, na dann schrillen natürlich die Alarmglocken. Und deshalb gab es eben auch von allen Seiten heute den Appell in Richtung Bund, die Kultur endlich auch als Staatsziel zu definieren. Eigentlich ist das ja ein erklärtes Ziel der Ampel, steht auch im Koalitionsvertrag. Und dieses Vorhaben müsse man jetzt wirklich schnell angehen, sagte die SPD-Politikerin Katrin Budde. Sie ist ja Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag.
Das heißt für mich, dass wir es im Bund schaffen müssen, ins Grundgesetz. Aber mindestens genauso nachteilig ist es, dass Kultur nicht als Pflichtaufgabe verankert ist in den Kommunalverfassungen, weil man sich davor scheut, Kultur als Pflichtaufgabe zu finanzieren. Und damit auch einen Auftrag in die Kommunalpolitik zu geben, sodass nicht Landesrechnungshöfe sagen können, es ist eine freiwillige Aufgabe, das könnt ihr als erstes streichen.
Genau das ist das Thema, schnell in die Verfassung rein, auch in die Kommunalverfassung, damit jetzt nicht der Rotstift sehr schnell angesetzt wird.
Also wenn Sie mit der Verfassung das Grundgesetz meinen, dann wird es natürlich sehr schwierig werden, weil dazu braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Und man hört ja von der CDU-CSU-Fraktion, dass man das eben nicht will, Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz zu packen. Die Ampel will es. Aber inwieweit ist das eigentlich diskutiert worden? Ich meine, gerade auch vor dem Hintergrund eben dieser ganzen Haushaltsdebatte könnte ja sowas vielleicht eine helfende Hand sein, wenn es um Einsparungen und Kürzungen geht.
Also es ist nicht weiter diskutiert worden. Es gab nur dieses kleine Podium, wo das angesprochen wurde, aber jetzt nicht konkreter.
Nun gab es ja andere Arbeitsgruppen auch. Ich habe schon gesagt, seit mehreren Stunden dort wurde debattiert, zum Beispiel soziale Lage im Kulturbereich. Nehmen wir das mal raus. Ich meine, da könnte man davon ausgehen, dass es nun wirklich klassisches SPD-Interesse, das zu thematisieren. Was war da zu hören?
Ja, da war in dieser Arbeitsgruppe Lisa Basten von der gewerkschaftsnahen Böckler Stiftung. Sie ist da für die Kultur zuständig für den Bereich. Sie hat da 4 Punkte genannt. Mindesthonorare, Arbeitslosenversicherung, Vergütung von Urheberrechten, Stichwort KIDA und eine bessere Altersversorgung. Allerdings war in dieser Gruppe die Stimmung da nicht so einhellig. Also es haben nicht alle das gefordert. Es gab da die Vorsitzende des Literaturübersetzerverbandes, die hat sich zu Wort gemeldet, die hat dann gesagt, wir verschleißen hier unsere Leute auf Dauer, es muss da Seitenhonorare geben oder Mindesthonorare. Dann war aber auch mehrere kleine Konzertveranstalter da, die sagten, Mindesthonorare für alle künstlerischen Mitarbeiter, schön und gut, aber wenn wir jetzt Konzerte veranstalten unter 500 Besuchern, die tragen sich überhaupt nicht, wir können nicht die Ticketpreise ins Unendliche anheben. Also wie soll das gehen mit den Mindesthonoraren? Ich habe auch über dieses Thema dann gesprochen mit Helge Lind. Er ist ja der kultur- und medienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag.
Es gibt natürlich eine Vielstimmigkeit da und einige sagen tatsächlich, wir müssen rein in die Regelsysteme, auch verpflichten und andere bloß nicht. Wir brauchen diese Freiheit, aber wir wollen, und das eint, glaube ich, alle nicht, Freiheit mit radikaler Selbstausbeutung ohne jede Absicherung. Und das ist ähnlich übrigens auch bei anderen Selbstständigen, also Selbstständige auch außerhalb der Kunst sehen das. Und da sehe ich schon einen Mentalitätswechsel, Paradigmenwechsel, dass erkannt wird, brauchen mehr Normalisierung, mehr Integration, entweder über die Künstlersozialkasse oder im Regelsystem. Das ist eine Veränderung, die ich spüre.
Also insgesamt der Wunsch nach einer stärkeren sozialen Absicherung, der sei gewachsen, aber ohne natürlich die Freiheit verlieren zu wollen da.
Und dann fällt ja so ein bisschen, wenn man jetzt auf die Überschrift schaut, da ging es ja eben nicht nur um die sozialen Umstände von Kulturproduktion oder um Kultur als Staatsziel oder vieles andere mehr, sondern auch um Vielfalt. Das ist ja etwas, was uns ja in den letzten Jahren ganz besonders viel beschäftigt. Wie ist zum Beispiel die Repräsentation gerade von Minderheiten auch im Kulturbetrieb? Starke Kultur, soziale Demokratie, vielfältige Gesellschaft, so war dieses, wie soll man es eigentlich sagen, Podium, dieser kulturpolitische Salon der SPD-Bundestagsfraktion überschrieben. Welche Vielfalt haben Sie da gesehen?
Ja, leider gar keine Vielfalt. Also es hat tatsächlich gefehlt angesichts dieser Überschrift Vielfältige Gesellschaft. Es war nicht vielfältig, das Publikum nicht. Es hat wirklich, finde ich, eine internationale Stimme gefehlt, eine internationale Perspektive. Also ich hätte gerne erfahren, wie ist eigentlich die soziale Lage der Künstler in Frankreich oder in den USA? Geht es denen nicht viel schlechter ohne Künstlersozialkasse? Andererseits denke ich, ist ein Teil schon gelungen, nämlich in dem Moment, wo man Künstlerverbände einlädt, Musiker, Schriftsteller, ist ja auch dieses Signal da, wir Politikerinnen, Politiker, wir die SPD, wir nehmen euch ernst, ihr habt eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist schon gelungen. Und vielleicht hören wir noch mal das Fazit von Helge Lind, dem kultur- und medienpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag.
Die Erkenntnis, jetzt kommt es drauf an, wir sind in einer kritischen Phase der Demokratie und da muss Kunst und Kultur eine Rolle spielen. Und da geht es nicht nur darum, wie Fördertöpfe zu erhöhen, sondern zu gucken, dass das wichtige Arbeit ist und dass es gesellschaftlich relevant ist. Und das scheint mir doch wirklich wichtig zu sein. Also auch diese Art der Selbstvergewisserung der Gesellschaft und auch der Begriff, dass man nicht sozusagen Elfenbeinturm ist oder nicht auf einer Insel, sondern wirklich tief Teil der Gesellschaft und auch eine Antwort auf diese Polarisierung und die Krisenphänomene. Und das gibt mir Hoffnung, dass wir rauskommen aus diesem Selbstbemitleidungsmühlen.
Er rief dann am Ende noch alle Künstlerinnen und Künstler auf, nerven Sie uns, und das ist doch ein nettes Schlusswort.
Dann nehmen wir das doch mit und rufen es mit aus. Ich glaube, das gehört ja auch mit zur Funktion von Kunst und Kultur, Politik auch zu nerven. Das war also ja eine Selbstverständigung der SPD-Bundestagsfraktion heute, beobachtet für uns von Claudia von Laak, da wo es also um Kulturpolitik ging und wie die SPD sie diskutiert. Dankeschön. Wer sich schon frühzeitig mit wirklich guten Weihnachtsgeschenken eindecken will und es nicht weit nach Hamburg hat, der hat bis Sonntag gute Chancen. Im Museum für Kunst und Gewerbe, dort findet nämlich eine der ältesten Kunst-, Handwerk- und Designmessen statt. Eine 130 Jahre alte Tradition, die weiterlebt, verantwortet von Erika Pinner. Sie ist im Museum dort Leiterin der Sammlung Kunst, Gewerbe und Design. Wie passend natürlich. Was ist auf Ihrer Messe zu sehen?
Hier könnten Sie alles Mögliche sehen, von Holz bis hin zu Textilarbeit, handgenäht, gewebt oder Keramikarbeiten, also alles selbst gedreht. Es geht vor allem um Handwerk und das ist hochwertiges Handwerk.
Und woran erkennt man die Hochwertigkeit?
Man erkennt die Hochwertigkeit, das sieht man sofort. Es sind keine seriellen Produkte, das sind alles Einzelstücke, Unikate. Man sieht einfach, dass es viel Zeit pro Objekt gebraucht worden ist, um es zu schaffen. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die wir in der Gesellschaft letztens gesehen haben, dass man seit der Pandemie mehr Objekten um sich haben möchte, die von Hand gemacht sind. Also Objekte, die man liebt. Man möchte umgeben sein. Nicht unbedingt von seriell hergestellten Objekten, sondern einzelne besondere Objekte mit Geschichten.
Was sind das für Objekte dort bei dieser Messe? Wie ist die Bandbreite?
Die Bandbreite ist so, wir haben tatsächlich von den klassischen Kunsthandwerk wie Keramik, also funktionale Gefäße wie Geschirr, bis hin zu fast wie Kunstwerke, also so skulpturenartige Objekte aus verschiedensten Materialien wie Glas oder auch Keramik oder sogar Beton. Also wir wollen, dass die BesucherInnen so ein breiteres Verständnis für Kunsthandwerk bekommen, dass es nicht nur rein funktional sein muss, aber auch einfach eine Freude bringen kann.
Das zieht dann ja auch, wenn das so Unikate sind und was Besonderes, ist natürlich immer wieder gewisse Kosten nach sich. Es ist ja eine Messe, es ist ja dann auch durchaus auch auf den Markt ausgerichtet. Was bedeutet das für die Kosten?
Ja, teilweise gibt es Objekte, einzelnen Objekten, die irgendwo in der Preis so bei 10 bis 40 Euro sind. Das sind zum Beispiel Geschirrobjekte. Aber wir haben auch tolle Gefäße, die über 1000 Euro kosten. Man muss sich vorstellen, einzelne Objekte und Unikate wie diese brauchen sehr viele Stunden in der Produktion. Und weil das dann von Hand gemacht ist, hat es schon einen Preis.
Welche Chancen haben bei Ihnen, Sie sind ja da angesiedelt am Museum für Kunst und Gewerbe, und das ist schon eine ganz besondere Designmesse, welche Chancen haben gerade Nachwuchskünstlerinnen und Künstler bei Ihnen auf der Messe?
Ja, wir haben zwei Chancen, große Chancen für Nachwuchs, nämlich das eine ist, dass man ein Standplatzgebühr teilen kann und die Hälfte Zeit und die Hälfte des Platzes bekommt, aber das ist sehr erfolgreich dieses Jahr, wir haben sehr viele neue junge Bewerbungen bekommen und wir freuen uns, sie auszustellen. Und dann gibt es auch die Kategorie, die seit letztes Jahr bei uns zu sehen ist, die sogenannte Young Talents. Die Young Talents kriegen so eine Art Stipendium, um bei uns ihre Werke auszustellen. Und das deckt alles von Hotel bis Transportkosten ab. Und dann können sie die Erfahrung haben, wie das ist, auf so eine Messe zu verkaufen, weil teilweise ist es auch ein Lernprozess und wir wollen das auch unterstützen und eine Plattform sein für junge KunsthandwerkerInnen.
Und es braucht ja eben auch eine wirtschaftliche Perspektive, ne? Also wenn so etwas auf einer Messe gut läuft, vielleicht gut bestellt wird, dass man dann doch in Serie produziert, weil Sie von Unikaten gesprochen haben.
Richtig. Also es gibt viele der eher erfahrene KunsthandwerkerInnen hier auf der Messe, die tatsächlich in Serie arbeiten. Aber das bedeutet immer noch, dass sie alle Einzelstücke sind und so handgefertigt sind.
Erika Pinner vom Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg über die Kunsthandwerk- und Designmesse, die bis Sonntag zu erleben ist. So, und wir schauen in die Feuilletons vom 29. November. Gregor Sander tut es.
Wer Deutschland regiert, muss nicht unbedingt ein großer Redner sein. Das haben sowohl Helmut Kohl als auch Angela Merkel bewiesen. Die Haushaltsrede des aktuellen Kanzlers bespricht Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so. Das ist es, was an Olaf Scholz irritiert. Er sieht nirgendwo ein Dilemma, nirgendwo einen Konflikt oder einen Anlass für Festlegungen. Nichts vermag politische Leidenschaft in ihm zu entbinden. Vor Publikum spult er die bekannten Redensarten ab. You will never walk alone, haken wir uns unter, wir sind mitten im Aufbruch. Und dann nimmt der Herausgeber der FAZ den Kanzler scheinbar in Schutz, allerdings nur, um die Ehre einer anderen Berufsgruppe zu retten. Nein, Olaf Scholz ist nicht der Klempner der Macht, als den ihn Friedrich Merz, CDU, bezeichnete. Denn so vage reden Klempner nicht. Olaf Scholz weiß gar nicht, was er reparieren will. Rüdiger Schaper fragt im Berliner Tagesspiegel sogar, am Dienstag hat der Kanzler im Bundestag eine Rede zur schwierigen Haushaltslage gehalten. Echt? Fragezeichen. Grund für Schapers Zweifel ist das kürzlich vom Zentrum für politische Schönheit veröffentlichte Video, in dem ein KI-gefälschter Scholz die AfD verbietet. Man kann auf die Nummer hereinfallen, so Schaper, auch weil der Kanzler ja nicht unbedingt als mitreißender Redner bekannt ist. Aus diesem Urteil des Tagesspiegel-Autors kann man den Umkehrschluss ziehen, dass es die KI im Nachahmen leichter hat, je schlechter die Vorlage ist. Trotzdem wollen Kreative diese neue Möglichkeit nicht nur nutzen, sondern sich auch gleichzeitig vor ihr schützen, wie Adrian Kreie in der Süddeutschen Zeitung berichtet. Bei der Urheberrechtskonferenz in Berlin dominierte ein Kampfgeist der künstlichen Intelligenz, Widerstand zu leisten. Beeindruckt zeigte sich Kreie hier besonders vom Chefberater der Europäischen Union, Paul Niemitz, der sich in der Akademie der Künste wie folgt äußerte: Die USA, das Land der KI, sind nicht in der Lage, ihre Führungsrolle in der Demokratie wahrzunehmen, sagte er. Man solle sich vor allem nicht von den Fortschrittsideologen als Innovationsbremser beschimpfen lassen. Politische Innovation ist Teil der innovativen Gesellschaft, mahnte er, und wir müssen vom Ethikgeschwätz zur demokratischen Regelung kommen. In der EU wird über eine neue gesetzliche Grundlage in Fragen der KI gerade erst abgestimmt, während der FAZ-Gastautor Oliver Wirz-Brito, Gründer der Künstleragentur Sundance Communications, ausgerechnet in den gescholtenen USA schon Fortschritte sieht. Der Streik der amerikanischen Schauspieler ist zu Ende und ihre Gewerkschaft hat viel erreicht. Die Traumfabrik wird auf absehbare Zeit weiter von Menschen regiert und nicht von Maschinen. Wirz-Brito möchte die Vereinbarungen der amerikanischen Schauspieler sogar als Blaupause für Deutschland benutzen, etwa in den folgenden Punkten. Die Studios sind verpflichtet, bei allen Schauspielern vor der Anwendung der KI-Technologien die Zustimmung einzuholen, bei angemessener Entschädigung. Der Arbeitgeber muss darüber hinaus dem Originaldarsteller eine Entschädigung für die Drehtage bezahlen, als ob er die Szenen seines digitalen Zwillings selbst gespielt hätte. Das klingt allerdings tatsächlich sehr konkret und nachvollziehbar. Aber auch für Filme gilt das berühmte Zitat von Altkanzler Kohl: Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und da die Filmproduktion ja eine Gemeinschaftsarbeit von vielen Künstlern ist, ob nun digital oder analog, kann es auch sein, dass hier die Stärken der einen über die Schwächen der anderen hinweghelfen. Oder wie es in der FAZ-Kritik von Oliver Jung zu einer neuen ARD-Serie heißt: Starke Figuren in bedrohlicher Landschaft. Die Serie Schnee ist atmosphärisch so gelungen, dass man ihren hausbackenen Allerweltmystizismus in Kauf nimmt.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom 29. November. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage, mit Wladimir Balzer. Immer nachts im Radio, jede Nacht und jederzeit als Podcast.